ARD.
Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin mit Crime History. Historische Verbrechen aus Berlin und Brandenburg. Dies ist die Bonusfolge passend zu unserer vierten Folge Der Ein- und Ausbrecherkönig vom Kuhdamm. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, fangt da an.
Herzlich willkommen zur Bonusfolge der Folge, die wir gemacht haben über Karl Bernotat. Schön, dass du dabei bist, Regina Styriko.
Ich freue mich, bei dir zu sein.
Und das war ja auch wirklich eine super Folge, beziehungsweise ist ein wahnsinnig spannender Fall. Es geht um eine Juwelenraubserie, die er gemacht hat in Berlins feinster Jägend, wie du sagen würdest.
Feinster Jägend, ja.
Er wird auch gerne Gentleman-Verbrecher genannt und seine zweite Lebenshälfte hat er hinter schwedischen Gardinen verbracht, war er im Knast und hat zweimal versucht auszubrechen. Das sind auch spektakuläre Geschichten, kann man alles gut nachhören in der Folge. Und wir haben uns da verabredet, ein bisschen über die Haftbedingungen zu Zeiten der Weimarer Republik zu plappern.
Ja.
Wie sah das Leben hinter Gittern denn aus in der Weimarer Republik?
Naja, also fangen wir mal ganz von vorne an. So, stell dir mal vor, du kommst in den Knast. Da musst du erstmal deine Klamotten abgeben. Und dann bekommst du so einen blauen Drillig-Kittel, der kratzt, der ist unangenehm, aber ja, muss halt sein. Ja, und dann wirst du gewogen, ja, und du wirst irgendwann auch mal ärztlich untersucht. Vielleicht nicht gleich am ersten Tag, aber ein bisschen später. So, denn na klar, die Anstalt möchte wissen, ob du gesund bist. Vielleicht hast du ansteckende Krankheiten oder sowas. Und vor allen Dingen, sie möchten wissen, ob du arbeitsfähig bist. Denn im Gefängnis muss man auch arbeiten, denn mit irgendwas musst du dich schließlich beschäftigen. So, und aber das ist gar nicht mal unmittelbar der Sinn der Sache. Du wirst auch deshalb untersucht. Die müssen feststellen oder wollen feststellen, ob du schon mit irgendwelchen Krankheiten oder mit chronischen Leiden gekommen bist, damit du nicht nach der Haft sagen kannst, das habe ich mir erst hier geholt, jetzt müsst ihr mir Geld dafür zahlen.
Ach, das hätte passieren können.
Ja, ja, die Haftanstalten wollten sich tatsächlich absichern. Ja? Also das war auf jeden Fall, nach dem Gesetz war das jedenfalls so. Also es ist nicht in jeder Haftanstalt so gewesen, aber ich sage das jetzt so ganz allgemein oder in der Regel oder wie es hätte sein sollen. Ja, kamst du in deine Zelle. Zunächst in eine Einzelzelle, das hängt aber jeweils von der Situation ab, da kommen wir aber später nochmal drauf.
Ja, lass uns über die Haftbedingungen sprechen, aber einmal vielleicht ganz kurz davor, welche Haftanstalten gab es denn?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Also du denkst jetzt, ich kann dir jetzt eine Liste geben, also die gängigen, die es heute auch noch gibt, Moabit, Tegel, Spandau existiert nicht mehr, das war da, wo Rudolf Hess eingesessen hat, Plötzensee, Lehrter Straße, dann gab es natürlich auch Frauengefängnisse in der Barnimstraße und in der Kantstraße.
In der Kantstraße
war ein Gefängnis? In der Kantstraße in Charlottenburg, da war ein Frauengefängnis, ja, und das ist heute ein Hotel.
Spannend.
Da kannst du für viel Geld mal übernachten, um mal Knast gefühlt zu haben. Ja, okay.
Dann lass uns vielleicht über die Haftbedingungen reden, oder? Also kam man in eine Einzelzelle, war man mit mehr Menschen? War das menschenwürdige Zustände oder wie muss ich es mir vorstellen?
Zunächst kam man in eine Einzelzelle, aber es gab ab 1923 ein Gesetz. Danach war es nur gestattet, 3 Jahre lang in einer Einzelzelle zu sein. Danach musste man in eine Gemeinschaftszelle, um eben ja in einer Einzelzelle keine Neurose
zu entwickeln
oder so. Aber wenn der Häftling es absolut nicht wollte, konnte er auch da bleiben. Natürlich vorausgesetzt, es war Platz in der Haftanstalt. Und das änderte sich im Laufe der Jahre. Aber dazu kommen wir auch nochmal später. So, ja, der Tagesablauf, also in den Haftanstalten wurde gearbeitet. Ich sag gleich, was das für Arbeiten waren. Es gab einen ganz strikten Tagesablauf. Es gab auch Leute, die haben in der Küche gearbeitet. So, um 5 Uhr wurde der Küchendienst geweckt. Um 6.45 Uhr war normales Wecken. um 7 Uhr gab es Frühstück. Richtig so, mit, nicht mit Kaffee, sondern mit Muckefuck.
Muckefuck und zu essen, was gab es?
Zu essen, sicherlich eine trockene Schrippe. Mhm. Auf jeden Fall, mit dem Essen, das war nicht so, das war im Knast. Mhm. Ja, und dann wurde, also 7.15 Uhr wurde gefrühstückt, dann wurde ein paar Stunden gearbeitet, es wurde aber auch Mittag gemacht und ja, Nachtruhe herrschte schon ab 19.45 Uhr.
Da ging es Licht aus,
da
quasi.
Da ging es Licht aus, ja. Und also an Schlafmangel litten sie nicht.
Und wurden Männer und Frauen gleich behandelt im Gefängnis?
Ja, im Grunde schon, ja. Also sie waren natürlich unterschiedlich in Gefängnissen.
Mhm. Also ich habe jetzt schon gelernt, es gab Arbeit, gab es aber auch sowas wie Bildung, Freizeit?
Ja, also mit der Arbeit, das war jetzt erstmal so. Also Firmen haben die Häftlinge in ganz bestimmten Branchen arbeiten lassen.
Mhm.
Oft auch Handwerksbetriebe. Und wenn man früher hat man immer zu Kindern gesagt, wenn du hier was Böses machst, dann musst du später mal Tüten kleben. Mhm. Das mit dem Tütenkleben ist tatsächlich kein Klischee. Die haben Tatsache aus Papier, die haben Papiertüten geklebt.
Und wurden,
in Heimarbeit.
Und wurden die dafür bezahlt?
Die wurden bezahlt, ja. Nee, die wurden so, also in dem Gesetz nach mussten sie also den Lohn bekommen, den sie, die Menschen auch, also wenn sie als Tischler gearbeitet haben oder als Schneider gearbeitet haben, mussten sie den Lohn kriegen, den sie auch in der freien Wirtschaft gekriegt hätten. Es war natürlich eine reine Theorie.
Also es ist nicht wirklich
manchmal
passiert.
Manchmal war es nicht so. Einige Haftanstalten legten da großen Wert drauf, zum Beispiel die Haftanstalt in Spandau. Die hatten einen Direktor, der war ja sehr auf das Soziale und auf die Resozialisierung aus. Da war es wohl so, aber generell. Aber deshalb, also es kann sich alles nicht so, man kann das nicht so generalisieren für die Haftanstalten. Das variierte wirklich.
Und im Fall von Spandau, dann hat man sozusagen aufgeschrieben, wer wie viel verdient hat, und als sie dann freigekommen sind, haben sie die Kohle
gekriegt. Genau, ja. Aha. Ja, und wie gesagt, das waren also Tischlerbetriebe, die sie arbeiten ließen oder sie konnten als Schneider arbeiten oder auch innerhalb der Haftanstalt in der Wäscherei.
Mhm.
Frische Wäsche gab es übrigens auch im Sommer nur alle 14 Tage.
Oh.
Oh ja.
Also
okay.
Ja,
nee, ich weiß, es ist nicht lustig, aber trotzdem muss man lachen.
Sind ja auf jeden Fall auch.
Und sonntags wurde aber nicht gearbeitet.
Und welche Rolle spielte das, ob es politische Gefangene waren, also wenn irgendwie Kommunisten eingesperrt worden
das
sind?
Das spielte gar keine Rolle. Kommunisten wurden nicht wegen ihrer Gesinnung inhaftiert, sondern weil sie eben etwas gemacht haben, weil sie eben irgendjemanden verletzt haben oder große Sachbeschädigung angerichtet haben oder jemand ermordet haben.
Keine politischen Gefangenen in der Demokratie?
Nein, die Weimarer Republik war eine Demokratie und hatte keine politischen Gefangenen.
Aber wenn jemand vielleicht besonders arm war oder auch besonders reich oder irgendwie aus gutem Hause kam, hat das vielleicht irgendwie einen Unterschied gemacht in der Haft?
Also innerhalb der also jetzt der Haftanstalt gegenüber?
Mhm.
Nee, weniger. Aber wenn sie in einer Gemeinschaftszelle waren oder auch zusammen gearbeitet haben mit anderen Gefangenen, da hat es dann bestimmt Konflikte gegeben, weil die haben schon anders gesprochen, sich anders. Also ich könnte mir denken, dass Bernotat sicherlich Probleme hatte mit seinen Mitgefangenen. Denn er war ja doch ein bisschen was anderes. Oder hat sich, ja, ich glaube, er konnte sich so gut verstellen, dass er auch den Gangster spielen konnte. Ich weiß es nicht, aber das ist im Grunde ist das heute nicht viel anders.
Mhm. Gibt es denn noch so Spuren aus der Zeit, die wir heute noch im Strafvollzug kennen?
Es war ja in den 20er Jahren im Grunde eine ziemlich neue Entwicklung, dass man auf Resozialisierung Wert legte. Mhm. Das klappte nicht immer und das wurde auch nicht in jeder Haftanstalt ernst genommen. Es gab in den Haftanstalten ja auch Seelsorge und evangelische Gottesdienste und die wurden von 90% der Inhaftierten, die in Einzelzellen saßen, besucht, aber nur von weniger als 70% von denen, die in größeren Zellen lebten mit mehreren Personen. Das war eben für die Leute auch eine Abwechslung.
Mhm.
Und es gab tatsächlich auch Lehrer. Man hätte auch was lernen können. Es gab auch eine Bibliothek. Wie gesagt, nicht generell, nicht überall, das waren wirklich die Musterhaftanstalten. Aber man bemühte sich wirklich und man hat in der Weimarer Republik mehrfach versucht, den Strafvollzug zu reformieren. Mhm. Es hat aber nie geklappt.
Und du meinst, dieser Fokus auf Resozialisierung, der hat seine Ursprünge in der Weimarer Republik, wie wir den auch heute sozusagen haben.
Ja, den Anspruch haben wir heute auch, aber es klappt heute genauso wenig.
Mhm. Und jetzt wissen wir, dass Karl Bernotat zweimal erfolgreich zweimal erstmal ausgebrochen ist.
Ja.
Wie üblich war das denn, dass Leute ausgebrochen sind?
Das war keine Seltenheit. Darf ich noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen? Dann werden die Ausbrüche dann ein bisschen logischer. Also, die Mitte der 20er Jahre bis 25 waren die Gefängnisse überfüllt.
Ja.
Und da gab es auch praktisch keine Einzelzellen. Da wurden alle in die kleinsten Räume gepfercht. Es soll sogar Gefangene gegeben haben, die haben auf dem Fußboden gepennt. Ja. Und 1926 gingen die inhaftierten Zahlen rapide zurück.
Warum?
Und zwar, komme ich gleich drauf, und zwar so rapide, dass sogar Haftanstalten geschlossen werden mussten und Gefangene aus verschiedenen Haftanstalten zusammengelegt werden mussten. Ja, und das hat den Grund, die wirtschaftliche Lage hatte sich verbessert. Es gab weniger Arbeitslose, es gab mehr Perspektiven, es wurden halt weniger Leute straffällig.
Die Leute mussten also nicht kriminell werden.
Ja, Sozialleben und wirtschaftlicher Wohlstand und Kriminalität, das ist der Beweis, dass das zusammenhängt. Mhm. Ja, so, und nun war es so, dass wenn man noch lange einsaß, hatte man auch mal die Lust,
rauszukommen. Ja.
Okay. Und da gab es also die unmöglichsten Sachen. Man hat zum Beispiel, meistens waren es ja diejenigen, die also entweder zusammenarbeiteten oder die in Sammelzellen saßen, die sich dann eben verabredet hatten. Meistens flohen mehrere auf einmal.
Mhm.
Naja, man konnte Dietriche basteln aus Gabeln, die man hat verschwinden lassen oder...
Das klingt einfach, wenn du das so sagst. Als ob es nicht so schwer war.
Wenn man geschickt ist, wenn man einen Schlosserlehrer hat, kann man das sicherlich. Also ich könnte das nicht. Also ich kriege nicht mal ein Schloss mit einer Haarnadel auf. Es gibt Leute, die können das. Im Fernsehen können die das immer. Ich kann das nicht. Okay. Das hat man versucht. Aber es gab noch eine ganz andere Methode. Und die finde ich wirklich cool. Da müssen wir nochmal aufs Arbeiten zurückkommen. Es gab nämlich auch Leute oder es gab ganze Gruppen von Inhaftierten, die haben zum Beispiel als Erntehelfer gearbeitet. Die wurden dann nur von einem Wachtmeister bewacht. Und das waren aber meistens, nicht immer, aber meistens Inhaftierte, die ohnehin keine lange Strafe mehr abzusitzen hatten, bei denen es sich nicht lohnte, abzuhauen.
Haben den Spargel geerntet.
Ja, genau. Meistens waren das fast immer Erntehelfer oder irgendwie auf jeden Fall in der Landwirtschaft. Und da kam es dann schon mal vor, dass einer abhaute und vor allen Dingen der Wachhabende, der konnte ja nicht hinterherrennen. Dann wären die anderen auch weg gewesen. Also er musste da bleiben, dann hat er den gehen lassen.
War Personalmangel.
Ja, das klingt jetzt ein bisschen skurril,
ja.
Aber es soll tatsächlich so gewesen sein.
Mhm.
Ich hoffe, ich habe deine Frage ein bisschen beantwortet.
Die Frage danach, wie sicher Gefängnisse waren, beziehungsweise wie üblich Ausbrüche waren, sie kamen auf jeden Fall vor.
Ja.
Und
ja,
heute sind Ausbrüche straffrei. War das damals auch so?
Ja, ja.
Ja.
Also angenommen, du haust ab und du machst nichts kaputt, auch kein Schloss und so.
Mhm.
Ja, Ausbruch. Also dieser Freiheitsdrang ist nicht strafbar.
Mhm.
Dann wirst du, wenn du eingefangen wirst, musst deine Rechtsstrafe absitzen, aber du bekommst deshalb nicht noch eine neue Strafe dazu.
Mhm.
Also es gibt dafür auch keinen Prozess.
Mit Ausnahme von Sachbeschädigung
wenn
oder
Diebstahl. Wenn du natürlich
was
kaputt machst oder dabei einen Wachmann verletzt, dann sieht die Sache schon ganz anders aus.
Und
dann
deswegen
wirst du dafür, wirst auch bestraft.
Karl Bernhardt hat seine Uniform auch zurückgeschickt.
Ja, genau. Deshalb hat er seine Uniform. Denn man klaut ja nicht und man lässt auch aus dem Gefängnis nichts mitgehen.
Also die Folge, falls ihr die noch nicht gehört habt, dann lohnt die sich total. Aber vielleicht seid ihr auch hier, weil ihr sie gehört habt. Regina, vielen Dank, dass du uns noch ein bisschen genau erzählt hast, wie es hinter Gittern so vor sich ging.
Ich danke dir.
Crime History hört ihr jeden zweiten Sonntag immer im Wechsel mit Im Visier in der ARD Audiothek. Auf dem RBB YouTube-Kanal könnt ihr es schauen oder ihr hört das überall, wo ihr sonst auch Podcasts hört.
Crime History ist ein Podcast vom RBB, produziert von Bose Park Productions.